Ich grüße Sie wieder zu dieser Vorlesung. Ich habe letztes Mal an der Stelle aufgehört, bevor ich Ihnen ein Buch vorstellen wollte, was ich jetzt dann gleich tun werde, von Elmar Hohlenstein, den Philosophieatlas. Aber zuletzt habe ich eigentlich gesprochen über dieses Bild von dem einzigen Ursprung der Philosophie in Griechenland. Und dass das dann Ende des 20. Jahrhunderts in mehreren, fast zeitgleich, unabhängig voneinander entstandenen Veröffentlichungen, also der 80er und 90er Jahre, nachhaltig in Frage gestellt worden ist. Damals hat man noch nicht von interkultureller Philosophie gesprochen. Dieses Wort oder diese Zusammenfügung von Adjektiv und Substantiv gab es Ende der 80er Jahre nicht im Deutschen und auch nicht in einem anderen Sprachschatz, also nicht auf Englisch oder Französisch. Die Intercultural Philosophy war erst Mitte der 90er Jahre einigermaßen, konnte man diesen Ausdruck verwenden. Aber diese Autoren damals, und ich habe Ihnen zwei kurz genannt, das Buch von Ramada Mal und Heinz Hülsmann. Mal war oder ist ein indisch gebürtiger und in Indien akademisch auch sozialisierter Philosoph, der aber seit seinem 30. Jahr ungefähr in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, lebt und unterrichtet, derzeit in Jena, früher in Köln und so weiter. Hülsmann war ein Philosophieprofessor, und das war auffallend, der ein Nietzsche-Experte war. Und ihn hat Nietzsches Befassung mit auch der indischen Kultur und anderen, insbesondere mit der indischen Kultur, sehr stutzig gemacht. Und das war vielleicht auch die Motivation für dieses gemeinsame Buch, Die drei Geburtsorte der Philosophie. Das habe ich Ihnen kurz geschildert, und dann noch dieses zweite in der DDR damals produzierte Werk, Wie und warum entstand Philosophie in verschiedenen Regionen der Erde, wo dann schon eine ganze Reihe von anderen Geburtsorten sozusagen verzeichnet war. An der Stelle, glaube ich, sind wir stehen geblieben. Gut, jetzt dieses Buch, das ich letztes Mal nicht mehr vorgestellt habe, weil die Zeit kurz gewesen wäre, ist von Elmar Hohlenstein, das ist dann 20 Jahre später. Also nicht ganz 20 Jahre später, aber doch erst 2004 erschienen. Der Hohlenstein war zu dieser Zeit Professor für Philosophie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und hat an diesem Philosophieatlas, so heißt das Buch, Orte und Wege des Denkens, sehr lang gearbeitet. Das sind wirklich faszinierendes Kartenwerk, das er da erstellt hat. Ich werde über das Buch selbst nicht sehr viel sagen, aber ich würde Ihnen sehr empfehlen, es einmal anzuschauen. Hohlenstein geht davon aus, dass erstens die Jaspersche These von der Achsenzeit im Prinzip richtig ist, dass also in diesen Jahrhunderten zwischen 800 und 200 etwa tatsächlich in Eurasien so etwas stattgefunden hat, was ja nicht recht erklärbar ist, an vielen Stellen so eine Neuorientierung der Gesellschaften mit Hilfe von Theoriegebilden, Konfuzianismus, Buddhismus im Westen von Eurasien, das Judentum etc., die Griechen mit ihren mythenkritischen Reflexionen, der Vorsokratik und so weiter. Dass das stattgefunden hat, davon geht er aus, aber er sagt, das ist eigentlich zu wenig, die Jaspersche Theorie von der Achsenzeit, weil das ja eben nicht irgendwie in die spätere Zeit fortsetzbar ist, diese These. Und er hat nun versucht, eine Geschichte des eurasischen Philosophierens in der Form von Wanderungen, Übernahmen zu zeichnen, nachzuzeichnen. Und das ist, deswegen empfehle ich Ihnen das Buch eben auch, nicht nur ein Kartenwerk, das sind sehr viele Karten, zwei davon möchte ich auch kommentieren, sondern es hat, der größere Teil des Buches besteht eigentlich aus einem Register. Der weitaus größte Teil ist das Register. Und dieses Register zu lesen oder die einzelnen Eintragungen im Register, das ist schon eine gewaltig gute Übersicht über die gesamte eurasische Philosophiegeschichte. Er hat ein bisschen eigentümliche Schreibweisen gewählt. Er hat immer irgendwie ursprüngliche Namen gewählt, sodass man es nicht unmittelbar alle sofort erkennt. Aber daran kann man sich gewöhnen. Er ist auch, um das nur nebenbei zu sagen, irgendwie kultursensibel mit den Symbolen umgegangen. Zum Beispiel verwendet er kein Kreuz, wenn er anzeigt, dass jemand gestorben ist, weil das nur ein christliches Symbol ist und für Eurasien insgesamt nicht passt, sondern da verwendet er also einen Kreis oder sowas. Gut, also ich möchte Ihnen zwei Karten aus dem Werk, ich habe ja schon einmal daraus zitiert, und zwar seine These, dass eigentlich mit der Entstehung der Sprache auch die Entstehung der Reflexion anzusetzen sei. Sie erinnern sich eventuell. Das wiederhole ich jetzt nicht. Ich möchte Ihnen nur zwei Karten interpretieren. Auf einer Karte stellt er dar, die alte Geschichte der Philosophie im Westen, wie er sagt. Er hat vier Himmelsrichtungen, West, Süd, Ost und Nord. Und das im Westen von Eurasien liegt zum Beispiel Europa, aber auch Griechenland und Anatolien, das rechnet er noch zum Westen. Diesen fruchtbaren Halbmond, diese Gegend von Mesopotamien etc. Und da sagt er, in diesem westlichen Ursprung von Philosophie, der ist am Rand von Anatolien anzusetzen. Milet liegt in der heutigen Türkei. Milet ist das Siedlungsgebiet der Jonier, der anatolischen Jonier. Und im Übrigen haben Griechen dort gelebt bis ins 20. Jahrhundert, bis zur ersten großen Deportation oder man sagt Bevölkerungsaustausch der 1920er Jahre zwischen Türkei und China, zwischen Türkei und Griechenland. China wäre ein bisschen weit. Also in Anatolien, im westlichen Anatolien, im Küstenland, ist der griechische Ursprung sozusagen. Aber dann verlagert sich das Zentrum in das heutige Griechenland, nach Athen. Nur auch dort bleibt das Zentrum, also Hohensteins Hypothese bei dem ganzen Atlas ist, dass die Philosophie ein nomadisches Ding sei. Irgendwo immer unterwegs, sich Sprachen in verschiedenen Sprachen ausdrückend, Zentren immer wieder wechselnd, also das geht relativ schnell in der Geschichte dieser Disziplin, sie bleibt sozusagen nie an einem Ort. Die heutige Situation ist sowieso ein bisschen anders. Aber damals oder in den früheren Kulturen war das so. Das dritte Zentrum der westeurasischen Philosophie lag in Ägypten, nämlich in Alexandrien. Also Alexandrien löst sozusagen Athen ab und dort entsteht auch eine andere Art von griechischer Philosophie. Und dann geht das nach Osten. Also von Alexandrien sozusagen verlagert sich das Zentrum mit dem institutionellen Niedergang des Byzantinischen Reichs nach Bagdad. Und da schreibt er auch zum ersten Mal in der Zeit, wo die Philosophie sozusagen, die griechische Philosophie, die in Griechenland entstandene, in Bagdad ihr Zentrum hat, schreibt zum ersten Mal jemand die Geschichte dieser auch Verlagerungen, ein arabischer Autor natürlich. Also Syrien wird sozusagen, Syrien oder der Irak, der heutige, wird da das Zentrum. Der zerfällt aber in politischer Hinsicht vollkommen durch die Züge der Mongolen etc. im 11. und 12. Jahrhundert und das Zentrum verlagert sich in den westlichen Mittelmeerraum. Also Cordoba im heutigen Spanien oder auch Sizilien und Unteritalien sind da die Städten, an denen die Wissenschaft insgesamt und eben auch die Philosophie sich weiterentwickelt hat. Und von dort nach Norden, von Cordoba, Sevilla, Cordoba nach Paris. Also dann übernehmen die Lateiner, bevor sie eigentlich das aus dem Griechischen rezipieren, übernehmen sie die arabisierte Form des Aristoteles und Platon und anderer griechischer Philosophen. Also das ist, und da immer weiter nach Norden sozusagen, auch auf die Insel, das heißt nach Oxford und Cambridge und dann auch London und Edinburgh sind Zentren und wiederum nach Osten, also in die Deutschen. Die Deutschen treten relativ spät in diese Geschichte ein, wenn man von einem absieht, von Meister Eckhart. Also wenn man von Meister Eckhart, der auch in deutscher Sprache bereits, also das sind theologisch-philosophische Texte, die Eckhart hinterlässt, abgesehen von dem treten die Deutschen eigentlich relativ spät in diese Geschichte ein, später als die Franzosen und Engländer, und übernehmen dann eben von denen bereits und nicht so sehr aus der arabischen Tradition. Ja, und später, erst im 19. Jahrhundert, zeichnet er dann Pfeile über den Atlantik in die nordamerikanische oder auch in lateinamerikanische Welt mit dem Positivismus. Und diese Wanderungen, sagt Hohlenstein, das fasse ich jetzt sehr kursorisch zusammen, sind inhaltlich nicht unwichtig. Es ist inhaltlich interessant, was eigentlich aufgenommen wird und wie. Also was von eine Kultur sozusagen an dem philosophischen Hinterlassenschaft einer anderen Kultur wichtig und richtig und bemerkenswert findet und irgendwie leitend findet. Es wird immer übersetzt, natürlich. Das ist ein Thema, das ich noch extra besprechen werde, aber nicht heute. Das Übersetzen ist also eine Dauertätigkeit sozusagen. Es werden aber auch Ideen, unabhängig quasi von der Sprache, transportiert und transformiert. Irgendwann hat es wenig Sinn mehr zu fragen, oder man fragt sich immer wieder, ja, man fragt sich nicht gleicherweise immer wieder, aber doch kommt die Frage immer wieder auf, was haben die ursprünglich gemeint? Was hat Aristoteles wirklich gemeint oder Platon? Kommt schon immer wieder auf. Aber es ist nicht die erste Frage. Die erste Frage ist immer bei diesen Wanderungen, was hat uns das zu sagen? Es wird also etwas angeeignet aus einer fremden Denktradition, und zwar wird das angeeignet, was einem eigenen Mangel Abhilfe zu schaffen verspricht. Also etwas, was man braucht sozusagen. Die Araber in Bagdad, als sie da zu übersetzen begonnen haben oder übersetzen ließen, Maimun hieß der Kalif, also der Sohn von Harun al-Rashid hieß Maimun. Das ist der gleiche Name wie ein berühmter jüdischer Philosoph Maimonides. Also dieser Maimun, als der übersetzen ließ, da hat er Sachen, vor allem Dinge übersetzen lassen, die sie gebraucht haben, die Themen, die sie gebraucht haben. Logische Schriften, hermeneutische, den Traktat über Hermeneutik habe ich letztes Mal schon erwähnt. Es ist nie das Ganze, was aufgenommen wird, sozusagen. Es ist eine unsinnige Vorstellung geradezu, vom Ganzen zu reden. Es ist immer ein Interesse, das da vorherrscht. Und das will der Hohlenstein zeigen in dem Atlas, dass man bei der Begegnung sozusagen mit fremdem Denken immer von einem eigenen Interesse ausgeht. Das ist unvermeidlich sozusagen und auch nichts Schlechtes. Und das Zweite, was er natürlich zeigen will, ist, dass diese Wanderungen von einer Sprache, einer Religion auch in eine andere, dass diese natürlich von einer Region in eine andere, dass diese Wanderungen nichts Abträgliches sind, sondern da immer was Neues dazukommt. Das sind eigentlich die schöpferischen Phasen der Philosophie gewesen, wo sie sich mit Hilfe des auch fremden Denkens mit ihren Lebensfragen auseinandergesetzt hat. Ich überschlage jetzt fast alles in den Atlas und gehe gleich auf seine Beschreibung, auf Hohlensteins Beschreibung der gegenwärtigen Situation. Wie ist es denn jetzt? Also da zeichnet er was sehr Schematisches, das können Sie auch aus der Ferne noch sehen. Das sind so Erdteile, also in der Mitte ist Nordamerika, denn das ist die kulturelle und auch die wirtschaftliche Supermacht der Zeit, in der der Atlas entstanden ist, nämlich Beginn dieses Jahrhunderts. Also das ist irgendwie als Zentrum hat sich das etabliert, das hat auch eine Vorgeschichte. Aber drumherum gibt es andere Zentren, Afrika, Südamerika, Ostasien mit Japan, extra Japan angeführt, Australien, Südasien, Europa und hinter dem Europa da Dar al-Islam, die islamische Welt. Und die reagieren oder sind alle irgendwie bezogen auf das Zentrum, das jetzt in Nordamerika für ihn ersichtlich ist. Also so zeichnet er das. Die anderen Karten sind nicht so schematisch. Also das ist wirklich die schematischste überhaupt im ganzen Atlas. Die anderen sind eher geografisch aufgefasst. Und da sagt er, gibt es vier Punkte, mit denen er die jetzige Situation des globalen philosophischen Diskurses oder der globalen Diskurse kennzeichnen will. Der erste Punkt, das ist uns so selbstverständlich, das ist fast trivial zu lesen, also eigentlich nicht fast, sondern überhaupt trivial zu lesen ist. Den ersten Punkt formuliert er so: Zeitliche und räumliche Distanzen entsprechen sich nicht mehr. Ja? Er meint damit das Internet etc. Ja, aber trotzdem, wenn man so einen Satz liest, oder wenn ich ihn lese jedenfalls, denke ich mir, haben die sich jemals entsprochen? Was wäre eine Entsprechung der zeitlichen und räumlichen Distanz? Wäre eine Entsprechung dann gegeben gewesen, als die Leute alle noch zu Fuß durch Sibirien gegangen sind? Ich meine, knapp nach der Eiszeit, ungefähr in der Zeit, da hatten sie auch noch keinen Wagen, nicht einmal die Pferde waren gezähmt und so. Also da mussten sie sich zu Fuß weiter bewegen und sind da auch um die ganze Welt gekommen auf diese Art. War das die natürliche Entsprechung? Das dauert natürlich Jahre, bis man von einem Ende Eurasiens, also das einer erlebt das fast gar nicht, sondern nur eine Gruppe eventuell. Aber dieses Entsprechen sich nicht mehr, Das liegt auf der Hand, wenn man weiterliest bei ihm. Er sagt, innerhalb eines Tages ist es technisch möglich, in jede größere Stadt der Erde zu reisen. Ja, das ist wahr. Innerhalb eines, sagen wir, 24, na nicht ganz. Also nach Sydney braucht man immer noch mehr als einen Tag. Aber es ist doch sehr, sehr schnell geworden, die Möglichkeit, den Ort zu verändern im Vergleich zu früher. innerhalb von Sekunden ist es möglich, mit irgendeiner anderen Person an jedem beliebigen Ort auf dem Globus zu kommunizieren. Das ist sein erster Punkt. Weiter sagt er zudem nichts im Text. Er wundert sich nur, dass das so ist. Und das verändert, sagt er, auch die Lebensbedingungen und eigentlich auch die Diskussions-, die Kommunikationsbedingungen nachhaltig. Wenn man dazu dann noch denkt, dass wir vielleicht so etwas wie eine gemeinsame Sprache auf dem Globus, eine Verkehrssprache wenigstens haben, dann ist das schon eine gewaltige Veränderung. Er gibt da kein Beispiel, wie es früher war, aber ich gebe dem jetzt eins. Und ich glaube, ich habe es auch schon einmal erwähnt. Es ist eines meiner wenigen Lieblingsbeispiele in dem Punkt und darum erzähle ich es jedes Mal. In der Zeit, als in China der Buddhismus sehr stark sich ausgebreitet hat, vom 2. bis zum 6. christlichen Jahrhundert ist das anzusetzen, in dieser Zeit fanden auch aufgrund dieser buddhistischen Neuorientierung vieler Menschen dort und auch aus anderen Gründen massive Wanderungen innerhalb Chinas statt. Also Leute sind wirklich fast wie heute war das, weit migriert innerhalb des heutigen China. Und in dieser Zeit haben sie die Schubkarre erfunden. Das ist ein Gerät, wo man keine Straße braucht, jedenfalls keine breite Straße, weil es ja nur ein Rad hat, die Schubkarre, und wo man doch seine Habseligkeiten nicht tragen muss die ganze Zeit, sondern anders befördern kann. Also ein ungeheuer vernünftiges Gerät, denkt man sich. Ja? Also die Schubkarre ist sowas von, liegt auf der Hand, dass das erfunden wird von Menschen, die unterwegs sind, dass man sich denkt, das spricht sich schnell herum. Nichts hat sich schnell herumgesprochen. 800 Jahre hat es gedauert, bis die Schubkarre in Europa angekommen ist. Also erst 800 Jahre später sind die ersten Schubkarren dann in Europa nachweisbar. Das müssen Sie sich vorstellen. Da sind die räumlichen und zeitlichen Distanzen also gewaltig gewesen. Er beschreibt das in seinem zweiten Punkt. Also man könnte die gleiche Geschichte erzählen über die Windmühlen und verschiedene andere Dinge, die da in Eurasien von einem Ende zum anderen sich herumgetroffen haben, aber ungeheuer langsam. Meistens nur aufgrund von Handelsbeziehungen, aber auch da sehr langsam, oder auch von Kriegen. Sein zweiter Punkt. Der interkontinentale Austausch von Gütern, und da sagt er eben materiellen und ideellen Gütern, Austausch von ideellen Gütern, genauso wie materiellen, erfolgte jahrhundertelang, man müsste wahrscheinlich sagen jahrtausendelang, über Zwischenstationen und Zwischenhändler und wurde immer wieder verändert. Sein Beispiel, das will ich hier vorlesen, gibt da ein Beispiel. Noch im 19. Jahrhundert las Schopenhauer die Upanishaden in einer lateinischen Übersetzung, die ihrerseits, habe ich das schon einmal vorgelesen? Ja? Na, es macht ja nichts, oder? Ja, bei der Übersetzung. In einer lateinischen Übersetzung, die ihrerseits auf einer persischen Übersetzung des in Sanskrit verfassten Originals basierte. Aber was er dann hat, das habe ich letztlich nicht vorgelesen, sagt dann Hohlenstein dazu. Heute hat ein indischer Bestseller in englischer Sprache verfasst die Chance, binnen Jahresfrist rund um den Globus gelesen und besprochen zu werden. Das ist wahr, das ist unglaublich, das ist sowas von global geworden, der Diskurs. Ich bringe nur zu diesem zweiten Punkt von Hohlenstein immer noch eine Fußnote an, innerlich, und jetzt sage ich die Fußnote. Ein afrikanischer Ja, ein afrikanischer Bestseller, verfasst in englischer Sprache, hat nicht die gleiche Chance, binnen Jahresfrist rund um den Globus besprochen zu werden. Also wenn dieses Buch, das wir uns da denken, in der Nairobi University Press erschienen ist, dann ist die Chance gering, dass es aufgegriffen wird rund um den Globus. Also es kommt schon auch darauf an, woher das Produkt kommt. Je näher dem Zentrum, also je näher dem nordamerikanischen oder auch dem europäischen Zentrum etwas ist, desto klarer ist diese Möglichkeit zu geben. Aber grundsätzlich stimmt das. Das konnte man sich früher einfach nicht vorstellen. Der dritte Punkt, den Hohlenstein da anführt, ist wieder ganz was anderes. Der lautet: kulturelle Verschiedenheit wird entregionalisiert. Entregionalisiert. Also es liegt auf der Hand, dass er da ans Essen denkt. Er denkt eigentlich fast jeder Mensch zuerst ans Essen bei dieser Entregionalisierung, auch er, und sagt, man muss nicht nach China fahren, um kantonesisch zu essen. Ja, es gibt überall in jeder größeren Siedlung quasi in Europa ein chinesisches Restaurant. Also man kann zwar nicht überall kantonesisch essen, aber chinesisch allgemein schon. Und man muss auch nicht nach Asien fahren, um eine konfuzianische Lebenseinstellung zu pflegen. Sein Beispiel, selbstverständlich. Man muss nicht nach Indien fahren, um Yoga-Übungen zu machen oder einen Yoga-Guru etwa zu finden. Und dann sagt aber etwas, wie verschieden das eigentlich von früher ist, was uns gar nicht mehr vielleicht in der Lebenswelt so auffällt, weil es so selbstverständlich geworden ist. Also er sagt, Hegel kannte keine Kollegen in Indien. Wir hatten gestern im Seminar eine bisschen eine Diskussion über die Frage, ob jemand irgendwo gewesen sein muss, um die dort zu kennen, die dortige Lebenswelt, oder sich auch auf Berichte stützen kann. Wir heutigen Menschen neigen durchaus dazu, sozusagen, oder Hohlenstein würde auch, er tut es an anderer Stelle explizit, dafür plädieren, dass man nicht über indische Philosophie reden soll, wenn man keine Inder kennt. Keine indischen Philosophen. Ja. Aber Hegel kannte keine Kollegen in Indien, sagt er da. Und das stimmt. Hegel kannte keine Kollegen außerhalb Westeuropas, überhaupt. Er kannte sie nicht aus der Literatur, nicht einmal aus Berichten. Es gab keine internationalen Konferenzen etwa, wo Afrikaner dabei gewesen wären oder Inder. Das gab es nicht. Das ist unvorstellbar heutzutage. Also er kannte keine Kollegen in Indien, im Reich der Mitte oder gar in Afrika, die seine Vorlesungen über Geschichte der Philosophie hätten durchsehen können. Heute ist es so, sagt Hohlenstein, der das auch tut. Ich muss sagen, was er da beschreibt, tut er auch. Heute ist es so, dass wenn man über Philosophie in Afrika oder in Indien oder in China spricht oder schreibt, dann kann man jederzeit per Mail sich seine Fehlurteile korrigieren lassen von Kollegen in Hongkong oder Taipei oder Nairobi oder wo auch immer. Man muss nicht, das muss man immer noch nicht, aber man kann das jederzeit tun. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation. Und den vierten Punkt und dann machen wir Fragen. Der vierte Punkt ist nicht so explizit bei ihm, den hat er eigentlich in den Kommentartext unterhalb gesetzt. Und das ist die Frage, wie weit wir eine Lingua Franca haben oder was das bedeutet. Eine Lingua Franca, also eine allgemeine Verkehrssprache der Wissenschaft oder der Philosophie, die nicht die Volkssprache ist, für einen großen Teil der Menschheit zumindest nicht, und vergleichbar ist mit früheren Lingua Franca. Frühere waren in Europa das Latein natürlich, relativ vorübergehende Zeit auch das Französische, aber das Latein über lange Zeit. Und auch das Arabische war so eine Lingua Franca, oder das Griechische im Römischen Reich war auch eine Lingua Franca der Wissenschaft und der Philosophie. Und das ist jetzt das Englische natürlich, diese Lingua Franca. Und die hat aber doch eine Hauptpopulation, die noch dazu das ökonomische Zentrum so repräsentiert in Nordamerika. Also da sagt er, das ist eine Mischsituation, nicht ganz zu vergleichen mit den Europäern des späten Mittelalters, die sich auf Latein untereinander zwischen Oxford und Lissabon und Wien da geschrieben haben und ausgetauscht haben, nicht so vergleichbar, weil das Latein damals ja keine Muttersprachler mehr hatte, die quasi noch dazu das politische Zentrum dargestellt oder das ökonomische Zentrum dargestellt hätten der damaligen Welt. Das war nicht mehr der Fall. Und das hält er eigentlich für einen Nachteil. Also da sagt er, es ist eine bedenkliche Sache. Er sagt da, kulturelle Monopole sind bedenklich, so bedenklich, wie es wirtschaftliche sind. Die Monopolisierung des globalen Beziehungsnetzes ist mit der Gefahr der Verflachung der Erdkugel zu einem Erdkreis verbunden, mental natürlich, nicht in der geografischen Realität. Und davor, also der will er eigentlich warnen, dass man sozusagen das Englische, diese notwendige Lingua Franca, quasi als die einzige Möglichkeit des Ausdrucks menschlichen Denkens, überhaupt irgendeine Sprache, aber eben jetzt das Englische, ansieht. Das ist so, wie er die, das sind für ihn die vier entscheidenden Punkte zur Schilderung der gegenwärtigen Situation. Bitte.
Ja, ich sehe gerade dieser Buch, wo er über Essen und über Yoga und so weiter schreibt, sehr zweischneidige Geschichte. Denn was da ankommt, ist ja eine kulturell adaptierte Vulgarisierung des Ursprünglichen.
Das ist immer so. Das ist, also darüber schreibt er da nichts. Ja, er schreibt auch nichts darüber, ob man Kantonesisch in Wien besser isst oder doch besser in Kanton. Ja, könnte ja sein. Also könnte ja zum Beispiel theoretisch denkbar die besten Wiener Schnitzel in Taiwan geben. Es gibt tatsächlich in Taipei ein sehr gutes Wiener Restaurant. Mit den Schnitzeln hat es ein Problem, weil die Brösel anders sind. Also das ist, mit den Bröseln hat es überhaupt weltweit ein Problem. Also, ich habe Wiener Schnitzel gegessen in Taipei und auch in San Jose, Costa Rica. Und beide Male war das irgendwie enttäuschend, wegen der Brösel. Die sind anders, also ein anderes Brot, und die Brösel lassen sich nicht ganz so. Also es ist richtig, es wird was verändert. Ja? Es wird immer was verändert. Aber alle Rezeptionsgeschichten verlaufen so, dass sie nicht alles übernehmen und alles, was sie übernehmen, sich aneignen. Ja? Jetzt vom Essen einmal weg, ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür geben. Es gibt eine Kuppel, eine architektonische Tradition bei den Griechen und Römern, und wir haben sogar einen Traktat aus der römischen Kaiserzeit, also eher frühen Kaiserzeit, glaube ich, er war ein Zeitgenosse von Cäsar, den Vitruvius. Und der Vitruvius ist der einzige Architekturtraktat, der aus der römischen Epoche erhalten ist. Von dem weiß man also sehr viel über die Bauweise. Und da beschreibt der Vitruvius auch, wie man eine Kuppel baut. und wie man die Akustik der Kuppel, was man da tun muss, damit die Akustik besonders gut ist und so weiter, das beschreibt er. Und das, diese Beschreibung des Vitruvius war bekannt bei den griechischen Baumeistern von Byzanz, aber bei den späten oströmischen Baumeistern, zum Beispiel die Hagia Sophia. Sie ist auch bekannt, die gleiche Beschreibung. Und diese griechischen Baumeister der Hagia Sophia, das war ja der weltgrößte Kuppelbau für lange, lange Zeit, diese griechischen Baumeister der Hagia Sophia, die kannten sowohl die Beschreibung von Vitruvius und ein bisschen was mehr noch, sehr viel mehr nicht, aus der römischen Zeit, als auch das Pantheon, also den Kuppelbau im alten Rom. Das kannten sie. Dieselben Kenntnisstand haben die Baumeister der italienischen Renaissance. Also Brunelleschi, als er endlich sich daran wagt, den Dom von Florenz zu überkuppeln, das hat ja unglaublich lange gedauert, bis diese Kuppel überhaupt zu bauen begonnen haben. Die Pfeiler sind schon, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte gestanden, aber niemand konnte eine Kuppel drauf bauen. Brunelleschi hat dann die Kuppel gebaut und der hat auch wieder das Pantheon vermessen und den Vitruv gelesen. So, und hat dann diese Kuppel gebaut. Und dasselbe hat der große, wahrscheinlich produktivste Architekt der Weltgeschichte überhaupt in der älteren Geschichte, der Mimar Sinan, also der Baumeister von Suleiman, in der Suleiman-Zeit bei den Osmanen, dort getan. Er hat die Hagia Sophia gekannt, Berichte oder Messungen über das Pantheon und so weiter und auch den Vitruv. Und dann hat er diese Riesenkuppel gebaut, die größer ist als die der Hagia Sophia, nämlich bei der Süleymaniye in Istanbul, heutige Süleymaniye in Istanbul, die Moschee. Aber die sind nicht zu verwechseln. Darauf will ich eigentlich hinaus. Also die Süleymaniye-Kuppel ist mit dem gleichen Wissen, mit der gleichen architektonischen Exzellenz sozusagen gebaut wie die Domkuppel von Florenz. Aber die sind vollkommen anders. Also das Alte wird neu gemacht in jeder Tradition, bei jeder Übernahme. Es wird nicht dasselbe, sondern es wird etwas Eigenes daraus gemacht. Es ist alles anders. Florenz hat eine andere Religion als Istanbul oder Konstantinje, wie die Stadt damals hieß bei den Osmanen. Andere Religion, anderes Ritual, andere Raumauffassung und so weiter. Die Übernahmen sind nie eins zu eins, will ich damit nur sagen. Und das trifft auf Kuppeln, Essensdinge, logische Lehrsätze und Philosophie auch zu. Ja? Denke ich. Das Ursprüngliche wird nie belassen. Bei keiner Übernahme. Das ist eine gewisse Brutalität. Das ist nicht museal. Oder wenn es nur museal ist, dann wirkt es nicht besonders.
Ganz kurz noch rekurriert zum Essen. Gerade chinesisches Essen ist in Europa so, dass das normalerweise auch wirklich Chinesen, also Leute aus China machen, die Originalrezepte durchaus kennen.
Ja, aber anders machen.
Diese aber adaptieren nach dem lokalen Geschmack und zum Teil, wenn man Chinesen in Europa hin und her reisen lässt, die sich schon an das Essen hier gewöhnt haben, dann nach London kommen und sagen, brrr, das ist grauslich.
Schlecht, ja.
Das war aber original nicht von mir, das ist
die Aussage. Nein, aber manchmal machen sie auch beim Essen dann wieder eine Ausnahme und zitieren sozusagen original.
Es gibt Lokale auch in Wien.
Es gibt Lokale in Wien. Ja, aber in den Lokalen, die Sie meinen, wird es wahrscheinlich normalerweise, wenn ich jetzt dorthin gehe und esse irgendwas Chinesisches, dann wird das auch schon adaptiert sein.
Also es gibt ein, zwei Lokale in Wien, wo Sie ziemlich authentisch essen können, zumindest nach meinem besten Wissen und Gewissen.
Also ich habe nur einmal so ziemlich authentisch gegessen in Wien, Chinesisch, und da war ich mit Chinesen dort. Ja, und die haben dann gesagt, sie sollen es ordentlich kochen. Also, Und die haben das auch gemacht. Ja, und das war auch sehr gut. Aber sonst, wenn also normalerweise kriegt man ein europäisiertes chinesisches Essen.
Kommt in dem Fall auch darauf an, ob es wirklich einen Koch gibt, eine Ausbildung hat,
genau, oder auch mal einen Kurs kriegt. Ja, ja. So viel zur Originalität, zur Authentizität, ne? Das Authentische. Also, es ist so, dass Übernahmen immer verändern. Ist es bedauerlich? Wie weit soll man gehen mit der Frage nach der Authentizität? Ja? Wie weit soll man sich da sozusagen hineinbegeben in das Fremde? Generell kann man die Frage wahrscheinlich nicht beantworten, aber man muss sich klar machen, dass in vielen Fällen das ganz Authentische nicht einmal wahrnehmbar wäre, nicht einmal erkennbar wäre. Also dafür, glaube ich, sollte ich doch ein Beispiel geben, was ich damit meine. Ich habe ja über Jahre solche Konferenzen oder Workshops organisiert und moderiert, in denen zum Beispiel auch Philosophen aus Afrika referiert haben. Ja. Und in einer Situation eines solchen Workshops wurde der Referent, ein Philosoph aus Afrika, gefragt, ob er sich selbst als authentisch afrikanischen Philosophen versteht. Ob er sich selbst als authentischen Afrikaner und afrikanischen Philosophen versteht. Ja? Denn er spricht Deutsch, er hat offenbar in Deutschland studiert, er trägt einen Anzug mit Krawatte, das ist offenbar eine europäische Kleidung, er verwendet Mikrofon etc. und alle diese Dinge wie alle Akademiker weltweit. Was ist authentisch an ihm? Ja? Auch als Kind in die Volksschule gegangen und hat dann studiert etc. Ja? Und er war ein bisschen hilflos damals, es war ihm eine überraschende Frage, also, bist du denn authentisch? Bist du ein wirklich echter Afrikaner? War das die Frage. Und mir war die Frage außerordentlich unangenehm als Moderator und ich habe gefragt, was sollte er tun? Was bitte soll er tun? Wenn er authentisch sein soll, dann erwarten wir ihn im Lendenschurz mit einem Speer in der Hand, so wie ja, der ausgestopfte Hofrat in Wien, der nach dem Tod dann ausgestopft wurde, mit Lendenschurz und Speer. Der hat auch keinen Lendenschurz und Speer getragen seit seines Lebens, aber dann als Afrikaner im Museum ausgestellt schon. Also dann ist er authentisch. Er darf aber auch nicht Deutsch sprechen. Dann muss er vielleicht singen oder trommeln oder in der Sprache Luba, die seine, in dem Fall Muttersprache war oder ist, muss er in Luba etwas tun, was wir als afrikanische Philosophie wahrnehmen, aber nicht verstehen. Also niemand unter den Zuhörern hätte das verstanden, wenn er seine Muttersprache gesprochen hätte und das als Philosophie sozusagen präsentiert. Also man hätte ihn nicht verstanden. Aber er wäre authentisch gewesen. Oder er wäre so gewesen, wie wir uns vorstellen könnten, dass seine Urahnen Philosophie betrieben haben. Das wäre gewesen. Nur kommuniziert hätten wir nicht. Wir hätten gestaunt, hätten das als einen exotischen Abend, so wie ein echtes kantonesisches Essen vielleicht, abgehakt. Aber er wäre uninteressant gewesen in jeder Hinsicht. Unverständlich, wie ein Naturereignis. Ja? Also wenn er authentisch sein will, dann hat er die andere Wahl. Die andere Wahl ist, dass er ein bisschen dazwischen, er kann ja Deutsch sprechen, wenn das in Wien ein Vortrag ist, dann ist es sinnvoll, dass er Deutsch spricht, weil die Zuhörer das verstehen, aber dann soll er wenigstens keinen Anzug tragen, sondern ein jetzt, zum Beispiel in Südafrika, wo sie besonders wenig Tradition in der Hinsicht haben, sehr übliches, eines dieser westafrikanischen Kleider, ja, soll er tragen. dann ist man wenigstens ein bisschen in Afrika. Aber er wird trotzdem bei einer internationalen Konferenz wird er nicht einmal das tun, sondern wird er eben den Anzug tragen und überhaupt nicht erkennbar sein, außer vielleicht durch die Hautfarbe als Afrikaner. Aber man kann ihn verstehen, er kann argumentieren, auf Deutsch oder Englisch oder Französisch. Er kann am internationalen Diskurs teilnehmen um den Preis seiner Authentizität, sozusagen. Es ist sinnlos, also mir ist es dann auch erst nachher eingefallen, beim Nachhausegehen habe ich mir gedacht, eigentlich müsste man sagen, in so einem Fall, er ist ein authentischer Afrikaner des späten 20. Jahrhunderts. Punkt. Ja? Er ist nicht ein authentischer Afrikaner, wie man sich das aus Missionars- oder Ethnologieberichten des 19. oder 18. Jahrhunderts vorstellt, das nicht, aber er ist ein authentischer Afrikaner, oder auch nicht, aber das ist davon unabhängig, von der Kleidung und Sprache, er ist ein authentischer afrikanischer Philosoph des späten 20. Jahrhunderts.
Ja, bitte. Ist es nicht abstrus?
Entschuldigung.
Ganz kurz noch genau dazu. Ja? Über diese Generalisierung des Afrikas im Ganzen hat er sich nicht irgendwie gefühlt.
Oh ja, natürlich.
Gerade, wenn mir jemand sagt, bist du authentischer Europäerin,
ja.
Ja,
das hat er auch. Das ist immer die erste Reaktion, dass man sagt, Afrika ist ja riesig. Nicht? Also da sind so viele Sprachen, so viele Völker, so viele Traditionen. Der sprachenreichste Kontinent überhaupt. Und dann ist das alles gleich. Schwarzafrika ist Schwarzafrika. Hat er sich auch entrüstet. Darüber hat er sich schon auch entrüstet. Aber das wäre nicht ausreichend gewesen, weil dann hätte er heute ein authentischer Luba sein müssen, ja, oder ein authentischer Dogon oder was. Also dann wäre man halt ein bisschen. Aber das ist ein weites Feld. Das ist ein weites Feld. Im Übrigen haben Sie auch recht, oder ist es der Hinweis richtig, dass Europäer nicht gefragt werden. Bist du ein authentischer Europäer? Also das findet einfach nicht statt. Ist das jetzt authentisch europäisch? Und was wäre das? Ja, das findet das ist nicht die Frage. Das ist keine Frage, die man die Europäer an sich selbst stellen. Europäer können offenbar also alles lesen und alles bereisen und überall auftreten und bleiben immer noch Europäer, während bei einem chinesischen, konfuzianischen Philosophen der Gegenwart, der ziemlich ein guter Kant-Kenner ist, also der auch ein Kant-Spezialist ist, bei dem wird immer wieder die Frage aufgeworfen, auch in Publikationen, ob er denn eigentlich wirklich noch ein echter Konfuzianer sei, weil er ja so sehr sich mit Kant auseinandergesetzt hat. Ob man das nicht irgendwie verliert, diese Authentizität dadurch. Heidegger hat auch Lao Tse gelesen, aber kein Mensch vermutet, dass Heidegger deswegen kein Europäer mehr, kein authentischer wäre. Also wir können alles aufnehmen und authentisch spielt für diesen allgemeinen Begriff Europäer keine Rolle. Aber bei den anderen spielt es dauernd eine Rolle. Das ist die Ausgrenzung. Ja. Im Übrigen bei allen diesbezüglichen Diskursen. Ist Hannah Arendt, denkt die weiblich? Ich habe auch diese Frage schon gelesen. Ja? Nicht einmal. Denkt die eigentlich weiblich? Ist das denn, ja? Oder, ja, das gleiche Problem.
Sie denkt wie Hannah Arendt.
Sie denkt wie Hannah Arendt, ja, ja. Aber das ist wirklich etwas, worauf ich mich jetzt gar nicht einlassen will, weil das nimmt die Zeit vollständig in Anspruch. War noch eine Frage? Gut, ein Buch, das ich noch im Programm genannt habe, aber das übergehe ich jetzt, ist ebenfalls Ende des 20. Jahrhunderts erschienen. Von Randall Collins, ein dickes Buch, deswegen habe ich es heute nicht wieder mitgenommen, mit dem bescheidenen Titel The Sociology of Philosophies. Ja? Die Soziologie von Philosophien oder der Philosophien. Und der Untertitel: A Global Theory of Intellectual Change. Nun hat Randall Collins, ich habe den Literaturhinweis auf der Seite der Vorlesung angegeben, das Buch können Sie sogar aus dem Internet nehmen. Ich habe auch den Link dort gesetzt, also der ganze Text ist im Internet abrufbar. Und es gibt das Buch nicht auf Deutsch. Es hat ein paar Versuche gegeben, eine deutsche Übersetzung in Angriff zu nehmen, aber bisher habe ich nichts wahrgenommen, dass das schon weitergegangen wäre. Es ist ein dickes Buch, das Lebenswerk von einem Wissenschaftssoziologen, der nun die Wissenschaft der Philosophie soziologisch untersucht hat. Und Collins hat das so gemacht, dass er die Frage gestellt hat, wo entstehen solche Diskurse, wie der Konfuzianismus, die Vorsokratik etc. Wo sind die überhaupt entstanden? Welche soziologischen Gesetzmäßigkeiten sind da feststellbar? Und weil ja er ein empirisch arbeitender Mensch ist, man lernt übrigens auch sehr viel darüber bei ihm, was die eigentlich diskutiert haben und wie sie da früher begründet haben, ihre Sachen und so weiter. Also er ist auch philosophiehistorisch sehr interessant zu lesen. Aber seine primäre Frage ist, gibt es Regelhaftigkeiten auf der ganzen Welt bei diesen Theorieproduktionen? Gibt es da gewisse Gesetzmäßigkeiten? Und weil er eben empirisch arbeitet, braucht er viele Fälle, braucht er viele Case Studies. Bei ihm sind es um die 170 solche Case Studies. Und die gehen nun nicht mehr bloß auf Eurasien, sondern ist er global angegangen. Also da ist die Beschreibung der Entstehung des Kalam etwa in Bagdad und so genauso drin wie die Beschreibung der phänomenologischen Schulen in Europa im 20. Jahrhundert. Er hört nur eben mit den 1930er Jahren auf, und zwar mit der schlichten Begründung, dass er sagt, alles was später ist, von dem kann er nicht wissen, wie viel davon bleibt. Also ein Wissenschaftshistoriker, sagt Collins, muss immer einen Abstand von wenigstens zwei Generationen lassen, wenn er so eine Frage nach einer Gesetzmäßigkeit stellt, weil es ja nur, weil er nur dann sehen kann, ob das wirklich etwas Bleibendes war oder ob das etwas ganz Vorübergehendes war. Also drum hört er mit dem Wiener Kreis auf, aber er schildert eben so eine Vielzahl von solchen Theorieproduktionsprozessen, und die, sagt er, laufen strukturell alle gleich ab. In China, bei den Azteken, bei den Ägyptern, bei den Römern und Griechen etc., in der mittelalterlichen lateinischen Welt, laufen strukturell gleich ab. Es gibt die Struktur solcher Prozesse, beschreibt er so: Es gibt eine wichtige Frage in einer Zeit, in einer Generation, an der sich viele beteiligen. Aber in dieser Frage gibt es gegensätzliche Meinungen. Es ist eh klar, also zunächst ist das eigentlich ganz trivial, gibt es gegensätzliche Meinungen. Und wo es gegensätzliche Meinungen gibt, zwei, da tritt eine dritte auf. Da kommt mit Sicherheit jemand daher und sagt, es gibt einen mittleren Weg. Ja, man muss das nicht so und nicht so sehen, man kann das anders sehen oder anders denken. Es gibt also drei Positionen, und so verzweigt sich das manchmal sehr schnell und dicht, auch in früheren Zeiten, wo die Kommunikationsmittel nicht das Internet waren und dergleichen, also Schreiben und auch Drucken und so, solche Sachen. Also verzweigt sich das, aber nicht ins Endlose, sagt er. Es ist bemerkenswert, dass das, was über mehrere Generationen sozusagen diskutiert wird, nie mehr, also das nennt er das Gesetz der kleinen Zahl, nie mehr als sieben sind, solche Positionen. Oder bisher halt so waren. Ja? Und die haben dann eine gewisse sagen wir, ja, dann eine soziale Regelmäßigkeit, die da in Betracht zu ziehen ist, nämlich es müssen gewisse Typen von Denkern auftreten, aber das lasse ich jetzt beiseite. Ich habe Ihnen da auch Links zu zwei Seminararbeiten, besonders die zweite habe ich sehr gut gefunden, von Ines Simon, Sociology of Philosophy, die Einleitung hat sie damals besprochen, das können Sie im Internet nachlesen, wenn Sie den Collins nicht selbst lesen wollen, aber er ist sehr interessant zu lesen. Und das ist zum Beispiel so eine Studie, eine Welt, eine globale Studie hat es eigentlich früher nicht gegeben. Mit dieser Frage hat man sich früher nicht so befasst. Das war aber eigentlich noch der Nachtrag zum letzten Mal. Ich bin ein bisschen in Verzug. Aber ich hoffe, es war für Sie nicht ganz überflüssig. Und käme nun zum nächsten Thema. Das habe ich benannt. Und das sollte heute und das nächste Mal sein. Wird dann auch das übernächste Mal noch sich hineinziehen. Das Thema von Zentrismen. Zentrismen und Polylog. Und über die Zentrismen kann ich ja heute noch zumindest einleitend etwas sagen. Aber haben Sie zum bisherigen noch Fragen? Können Sie es auch gerne notieren oder nächstes Mal dann die Fragen stellen am Anfang? Ja, gut. Also Kulturzentrismen sind gemeint. Bei der Frage einer globalen oder interkulturellen Philosophie hat man es ja zunächst einmal damit zu tun, dass mehrere oder viele Kulturen der Menschheit bestehen, darüber habe ich auch schon gesprochen, und dass die ein Bild voneinander haben. Ja? Also von sich selbst und voneinander ein Bild haben. Und dass dieses Bild immer irgendwie eine Rolle spielt in der Kommunikation zwischen Vertretern dieser Kulturen. Und eine bemerkenswerte Sache haben Europäer seit Beginn der Neuzeit immer wieder festgestellt, nämlich, dass man diese interkulturellen Begegnungen dazu nützen kann und dazu nützen muss, um etwas davon zu haben. Also dass man eigentlich raubend vorgeht, ausraubend. Nicht nur Güter, sondern auch Ideen. Ich zitiere Ihnen da einen Fall eines europäischen Theologen, der im 17. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, ja genau, 1655, also knapp nach dem 30-jährigen Krieg war das in Mitteleuropa, aber er kommt nicht aus Mitteleuropa, festgestellt hat, dass das stimmt, was man sagt, er sagt, das ist eh allgemein bekannt, dass die Portugiesen, er ist ein Portugiese, überall auf der Welt, wo sie hinkommen, die anderen ausrauben. Also ist jetzt draufgekommen, sagt man eh schon lange, aber das ist auch wahr. Und das ist auch gut so, sagt er. Das soll auch so sein, es geht gar nicht anders. Also er ist ein Theologe und er sagt das bei einer Predigt. Und diese Predigt hat er gehalten vor dem versammelten Hof und dem König von Lissabon. Also der Hof und der König hören ihm zu, der heißt Vieira, der Jesuit war. Sie finden diese Predigt allerdings auf Portugiesisch nur im Internet, aber ich habe für heute die Homepage noch nicht vorbereitet, aber da habe ich Ihnen den Text, den ich jetzt vortrage, den können Sie dann auch nachlesen. Da sagt der Pater Vieira, also zu den Höchsten, das ist ja ein Weltreich zu seiner Zeit, oder es geht schon ein bisschen abwärts mit dem Weltreich um 1655, aber immer noch ist es global umspannend, so wie das Spanische. Also Portugal ist eine Kolonialmacht der ersten Größe gewesen und er sagt, es ist recht so, dass wir rauben. Denn das Thema, das Evangeliumsthema, über das er da gepredigt hat, war über den guten Räuber. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie den guten Räuber kennen. Es gibt gute und böse Räuber, davon geht er aus. Ja? Aber sagt Ihnen der gute Räuber etwas? Nein? Sagt Ihnen der gute Schächer etwas?
Ja.
Der rechte Schächer. Also das Evangelium berichtet, dass Jesus zwischen zwei Räubern gekreuzigt worden ist. Ja? Und der eine von diesen beiden, zu dem hat Jesus gesagt, heute noch wirst du bei mir im Paradies sein. Das war ein guter Räuber. Also warum der ein guter Räuber war, hat der Pater Vieira auch ausgeführt. Aber wenn er ins Paradies gekommen ist, dann ist das ja einer der ersten Heiligen der christlichen Geschichte, sozusagen. Ja? Dieser Räuber. Es gibt also gute Räuber. Aber zuerst sagt er mal, es gibt nur Räuber. Der König muss Räuber in die Kolonien schicken. Und zwar sind das solche Räuber, nicht die, wie der da gekreuzigt worden ist. Der war nur so ein Wegelagerer wahrscheinlich. Einer, der vielleicht aus Hunger oder aus Not geraubt hat. Also solche Räuber meint der Pater Vieira nicht, sondern er meint die Gouverneure. Er sagt auch ausdrücklich, also vor dem versammelten Hof und dem König, diejenigen sind die Räuber, die eigentlich und verdientermaßen Räuber sind. Es sind diejenigen, denen die Könige ihre Heere und Legionen anvertrauen oder die Regierung von Provinzen oder die Verwaltung von Städten, die schon am Morgen und mit Macht die Völker berauben und ausplündern. Das sind also die Gouverneure und die Armeekommandanten der Kolonialmacht Portugal. Das sind die wirklichen Räuber, nicht die Wegelagerer oder die aus Hunger oder sonst was rauben. Er sagt wörtlich dann auch, andere, wenn sie stehlen, werden gehängt. Sie, die wirklichen Räuber, stehlen und hängen. Also die hängen die anderen. Sie stehlen und hängen. Und doch geht es nicht anders. Es gibt gute und böse Räuber. Es geht also sehr mal um die Bon Ladrão, heißt das auf Portugiesisch. Die Predigt vom guten Räuber von Pater Vieira schildert eben, dass der König gar nicht anders kann. Also als Räuber, die wirklich gut rauben können, also ganze Provinzen ausrauben können, nicht da und dort was stehlen, anzustellen. Und dann wird er natürlich sozusagen scholastisch, grammatikalisch, macht er die Sache auch in der Predigt und sagt, man konjugiert das Verb rapio in Brasilien, in Indien, das sind ja die, also in Afrika, da sind ja die portugiesischen Kolonialgebiete damals, man konjugiert das Verb rapio dort in allen Modi. Man stiehlt nach allen Arten der Kunst, nicht zu reden von Neuen und Gefinkelten, von denen diese beiden Schächer damals keine Ahnung hatten. Sobald man dort ankommt, beginnt man zu stehlen im Indikativ. Denn die erste Information, die man verlangt, ist, dass einem der Lotse die Wege weist und zeigt, wo man alles überblicken kann. Man stiehlt im Imperativ, man stiehlt im Optativ, im Konjunktiv etc., beschreibt er alles. Und man stiehlt im Infinitiv. Es ist ein endloses Stehlen und Rauben. Man stiehlt im Infinitiv, denn das Stehlen ist nicht zu Ende mit dem Ende der Regierung. Also das kann man nicht lesen, so einen Text, ohne an die politische Entkolonisierung und den Neokolonialismus des 20. Jahrhunderts zu denken. Der Stehlen ist nicht zu Ende mit dem Ende der Regierung und man lässt immer Wurzeln dort, aus denen sich die Diebstähle wieder erneuern werden. Also so viel Zitat noch Antonio Vieira, Chamao do Pomo Ladrão. Also kann ich gut Portugiesisch, aber verstehen kann man es ja. Geht es anders, ist die Frage. Also wenn man sich überlegt, die Philosophie, und man sagt dazu, sie sollte und sie kann interkulturell sein, ist es da anders? Oder ist es da auch eine erwartbare Räuberei? Gibt es eine Alternative zum Rauben, zumindest in so einem Gebiet, wo es ja gar nicht um materielle Güter geht, zumindest offensichtlich, sondern nur um Argumente und Denken, Austausch von Gedanken, Philosophie eben, kann man da, muss man da auch sagen, es ist eigentlich alles ein kalkuliertes Rauben, was man von den anderen will. Ich möchte es in zwei Schritten angehen, diese Frage, und zunächst einmal sagen, ich glaube, es gibt eine begrenzte Zahl von Sichtweisen der einen Kulturen auf die anderen Kulturen. Im Grunde, um es recht abstrakt zu sagen, sind es, glaube ich, drei. Nicht mehr und nicht weniger. Also man kann die eigene Kultur als exklusiv betrachten. Und das hat wohl der Pater Vieira auch getan, was das Portugiesische betrifft. Andere Kulturen waren dem Portugiesischen gegenüber nicht konkurrenzfähig, und damit meine ich jetzt nicht nur in Afrika oder in Brasilien oder in Ostindien, sondern auch in Europa. Er hat auch aus dem Propheten Jeremias damals herausgelesen, und das sagt er auch bei der Predigt, dass Portugal das von der Vorsehung dazu ausersehen ist, die Welt zu regieren. Manchmal geht da was schief, politisch und so, aber an sich ist Portugal schon im Alten Testament für die Weltherrschaft ausgesehen, erwählt. Also Exklusivität des Eigenen. Exklusivität des Eigenen findet sich bei dieser Reflexion damals schon, und sie findet sich immer wieder. Im 19. Jahrhundert, als die Vereinigten Staaten von Nordamerika ihre ersten Expansionskriege geführt haben, sind dann solche Bilder geprägt worden, wie sie noch beim Präsidenten Bush auch gang und gäbe waren. Es gibt die Bösen und die Guten, also so wie den Bösen und den guten Schächer. Es gibt die Bösen, die nie gut werden können, und es gibt auch die Guten, die nie böse, egal was sie tun, böse sein können. Und das liegt irgendwie nicht an dem, was sie tun, sondern an einer Bestimmung. Die Formel von einem Manifest Destiny, von einem offensichtlichen Schicksal oder Bestimmung, Destiny-Bestimmung, ist während der Zeit des Krieges der USA gegen Mexiko geprägt worden, von einem Kongressabgeordneten damals, und das hat da gelautet damals, 1845, es ist our manifest destiny to overspread the continent allotted by Providence for the free development of our yearly multiplying millions. Und etwas später kommt dann das auf die ganze Welt, nicht nur der Kontinent ist offensichtlich im Besitz der Vereinigten Staaten, von der Vorsehung dafür ausersehen, sondern 1865 schreibt der New York Herald, it is our manifest destiny, und manifest destiny war damals schon ganz gebräuchlicher Sprachgebrauch, it is our manifest destiny to lead and rule all nations. Ja, das hat die Vorsehung so eingerichtet, dass, dass wir sozusagen die ganze Welt lenken und rule, also beherrschen, regeln. So. Und das ist etwas, was, aber es ist ja nicht nur in den USA, es hat ja auch schon der Bataviera hatte Konkurrenten, einer seiner Zeitgenossen hat aus der gleichen Prophetenstelle bei Jeremias herausgelesen, dass Spanien die Weltherrschaft zusteht, nicht Portugal, sondern Spanien. Also solche Dinge haben immer eine Konkurrenz. Und ich kenne nur die zwei damals, weil sie gleichzeitig, der eine war in Peru, der andere in Lissabon. Und sie haben gleichzeitig aus der gleichen Stelle im Alten Testament einen Weltherrschaftsanspruch herausgelesen, aber halt nicht für die gleichen, ja, nicht für dieselben. Ist das auch in der Philosophie? Gibt so, es ist jetzt politische Geschichte sozusagen. Wie geht man mit dem eigenen Anspruch auf Weltherrschaft, wenn man ihn stellt, um? Und die Kolonialmächte haben ihn gestellt. Jede. Hat jede auch ihre Grenzen gehabt, den anderen Kolonialmächten, aber an sich, den Kolonisierten gegenüber, ist der Anspruch klar gewesen. Wie ist es mit der Philosophie? Ich habe Ihnen schon ein paar Mal das so gesagt und will es jetzt nur zusammenfassen. Die Rede, wonach Philosophie im strengen Sinn ein abendländisches und exklusiv abendländisches Geistesprodukt sei, hat eine eindrucksvolle Tradition und sie tritt im Wesentlichen in dreierlei Gestalt auf. In dreierlei Gestalt diese Rede von der Exklusivität der abendländischen Philosophie. Sie kann heutzutage vertreten werden, indem man sagt, das ist ein Kulturmerkmal. Das ist ein abendländisches Kulturmerkmal. Als solches, als Kulturmerkmal, ist es weder positiv noch negativ, ist nicht wertvoll oder wertlos, sondern halt ein Kulturmerkmal. So hat das Richard Rorty immer wieder gesagt. Das ist etwas, das haben die Chinesen nicht und die Afrikaner nicht, und da ist man dann auch sehr großzügig geografisch, da unterscheidet man nicht zwischen verschiedenen Völkern etc. Also das haben alle anderen nicht. Das ist halt ein abendländisches Kulturmerkmal und das soll man dabei belassen. Es gibt anderswo nicht. Hat ist weder Überlegenheit noch Unterlegenheit, ist halt was Eigenes. So wie, sagen wir mal, das Schuhplatteln in Bayern ist auch nicht dem Reigentanz der Bommern, falls die einen Reigentanz haben, was ich nicht weiß, das eine mehr oder weniger gut, sondern sind halt verschieden. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, zweite Gestalt, man sagt, ja, das ist unser Fluch, unsere Bürde. Das hat Heidegger nicht selten so gesehen. Es ist eigentlich etwas zum Verzweifeln im Grunde. Aber das haben wir auch so. Damit müssen wir leben. Aber drittens, die dritte Gestalt, in der das auftritt, nur Europa, nur das Abendland hat eigentlich Philosophie produziert. Die dritte Gestalt ist, glaube ich, doch in der Mehrheit quantitativ. Und das wird auch von außen so wahrgenommen. Und die Bedeutung, und die hat, oder die würde darin bestehen, dass man sagt, und das zeigt die Überlegenheit. Das zeigt die Überlegenheit der europäischen Vernunftentwicklung über alle anderen. Ja, nicht nur die Philosophie, aber eben auch die Philosophie zeigt die Überlegenheit. So wird das auch wahrgenommen, meist, fast immer. Nur, man muss sich klar machen, dass für alle drei Sichtweisen das gleiche praktische Ergebnis gilt. Nämlich, dass die anderen nicht ernst zu nehmen und sind und auch nicht wahrgenommen werden müssen. Sie müssen gar nicht gehört werden in irgendwelchen Fragen, die die Philosophen verhandeln. Und auch wenn es Fragen sind, die unter Umständen also alle Menschen betreffen sollen oder tatsächlich betreffen. Obwohl das so ist, dass diese Exklusivitätsurteile oder vor dieses Exklusivitätsurteil ziemlich flächendeckend, wenn auch in unterschiedlicher Ausdrucksweise herrscht, obwohl das so ist, hat man ja immer wieder fremde Denktraditionen und auch fremde philosophische Traditionen erforscht. Und ich frage mich jetzt, könnte es sein, dass die Erforschung dieser fremden Denktraditionen auch in einem solchen Modus des Verbs rapi, rauben, stattfand? Also der Pater Vieira hat in seiner Predigt damals gesagt, im Indikativ stillt man, wenn man den Punkt einnimmt, wo man alles überblicken kann. Und dann alles überblickt und allen die eigenen Namen und Bezeichnungen gibt. Und da, glaube ich, hat zum Beispiel die Erforschung der Philosophie Indiens keine wirklich unschuldige Geschichte oder unschuldigen Verlauf genommen. So etwa gab es 1944 eine Konferenz in Deutschland, wo die Projekte und auch die Ergebnisse der Erforschung fremder Kulturen und der entsprechenden Wissenschaften eben diskutiert wurden. Und da hat der Indologe damals gesagt, der indologische Referent, 1944 ist natürlich die Hochblüte immer noch des arischen Ideologie. Wir können aus der Übereinstimmung, ich glaube, ich habe Ihnen das auch schon mal, aber es schadet nicht, wir können aus der Übereinstimmung des wissenschaftlichen Charakters der indischen und der europäischen Philosophie die Folgerung ziehen, dass Philosophie als Versuch methodisch-wissenschaftlicher Welterklärung eine typische Schöpfung arischen Geistes ist. Also da hat man es sozusagen einbezogen, als das Verwandte erkannt und das ist dann nicht mehr. Da hat man die Exklusivität ausgeweitet, auf etwas anderes übertragen. Und das war aber auch der Grund, diese Einverleibung des Indischen in der Indologie, warum, wie Margaret Chatterjee schreibt oder geschrieben hat in den 80er Jahren, der Gegenstand, den man im Westen Indologie nennt, hat im unabhängigen Indien keine Anerkennung gefunden. Also Margaret Chatterjee, die Sache sehr gut kennt, hat damals dieses diagnostiziert. Es interessiert in Indien niemand, was die europäischen Indologen sagen. Weil die meisten europäischen Indologen auch nicht interessiert, was im heutigen Indien gesagt wird und geschieht, sondern nur, was vor 2000 Jahren geschrieben wurde. Es interessiert mich. Und Margaret Chatterjee schreibt dann ihre Vermutung, indem sie sagt, die Auffassung hinter dieser Ablehnung ist vielleicht den Gedanken ähnlich, die Edward Said in seinem Buch über den Orientalismus vorbringt. Also das hat sie damals geschrieben, knapp nachdem der Orientalismus von Said erschienen war und diskutiert wurde. Und sie sagt, das ist eigentlich etwas strukturell sehr Ähnliches. Eine Zuschreibung von außen, und selbst wenn die Europäer sagen, ja, dass die Inder denken wie wir, also wenn Europäer sagen, die Inder sind schon auch echte Philosophen, die denken so wie Kant und Platon, ja, und deswegen sind sie echte Philosophen, dann ist es in Indien nicht unbedingt als Kompliment genommen worden, weil die Europäer damit natürlich auch gesagt haben, manche Inder denken anders. Und die sind dann auch nicht Philosophen. Und sie wollen sozusagen sich selbst definieren, also das ist eine Reaktion wie beim Orientalismus. Allgemein gesprochen, und da soll ich Ihnen solche Dinge auch aufschreiben, wie Chatterjee oder solche Namen. Ja, ja gut, Chatterjee ist eine der Autorinnen. Sie hat einen Beitrag in meinem Sammelband 1988 und aus dem war das Zitat. in den vier Fragen zur Philosophie Afrika, Asien, Lateinamerika. Und den finden Sie auf der Homepage, also der ganze Text. Chatterjee können Sie also auch nachlesen. Und die sagt, die beschreibt ja auch Philosophie in Indien heute, in dem Text insgesamt. Das ist dieser Nebenpunkt. Jetzt Ramada Mal hat den Gedanken, oder dieses Problem in einer sehr generalisierenden Weise formuliert, indem er sich fragt, wiederum auch in der Perspektive von Pater Vieira mit den Räubern, wenn man da etwas verstehen will von den anderen, wie geht man da eigentlich vor? Kann es sein, dass dieses Verstehen wollen in Wirklichkeit ein erobernder Akt ist? Was ja manche Sprachen nahelegen. Die Deutsche nicht, also wir reden von Verstehen, ja? Aber zum Beispiel Französisch comprendre, comprendre, das ist prendre, ja? Comprendere, Italienisch, ja? Auch nehmen, ja? Das heißt understand auch nicht, das ist die gleiche Form wie auf Deutsch. Aber bei den romanischen Sprachen ist das Verstehen, Wollen, mit einer Wurzel wird das ausgedrückt, irgendwas nehmen, etwas einvernehmen.
Wissen aneignen.
Aneignen, ja, aneignen. Aber da sagen wir Wissen aneignen und dann verdauen und so.
Ja, das sehen wir beim Essen. Auch, dass ich mir etwas zu eigen mache, was ich vorher nicht gehört habe.
Ja, aber im Deutschen tut man aneignen, Wissen aneignen. Nochmal anderes Wort ist schon verstehen. Verstehen ist, nee, ich sage nur, das deutsche Wort verstehen hat diese Konnotation nicht wie die romanischen Wörter dafür. Das ist mir jetzt mein Punkt. Ja. Und der Mal sagt das so: Wo alles nur dem Wunsch, dass man verstanden werden will, untergeordnet ist, dort wird das andere in seinem Eigenrecht erst gar nicht wahr und ernst genommen, dass man verstanden werden will. Ja. Das ist zum Beispiel eine gute Beschreibung von dem, was in einer Vorlesung geschieht. Ja. Also ich habe nur den Wunsch, dass ich verstanden werde von Ihnen, ja. Aber Sie nehme ich gar nicht wahr und ernst. So. Vorlesungssituation ist schon so etwas, oder? Ja, sagt zwar alibimäßig hin und wieder, haben Sie eine Frage, aber das ist auch schon alles, was an Interkommen, ja gut. Aber er sagt dann weiter mal, in diesem Sinne studierten die Missionare und auch manche Ethnologen mit viel Mühe die fremden Sprachen, wie zum Beispiel Chinesisch oder Sanskrit, nicht so sehr, um die Fremden zu verstehen, sondern in der Hauptsache, um von ihnen verstanden zu werden. Also die Missionare mit Sicherheit und auch die Intention, die fremde Sprache zu kennen, anzueignen, zu verwenden, um verstanden zu werden. Sie wollen ja das Evangelium ins Kantonesische übersetzen oder ins Papua oder was auch immer. Ja? Also da ist ein Verstehensprozess und viele schon auch in Richtung auf zumindest optatives Rauben sozusagen. Man raubt den anderen die Sprache, um sie dann zu verändern. So. Und das findet sich zum Beispiel bei einem Klassiker der Diskussion um die afrikanische Philosophie ganz explizit. Den Mal schreibe ich Ihnen jetzt nicht auf, der schreibt sich so wie die Mal, aber man spricht eben Mal aus, sondern den Tempels. Und Sie sehen schon, auch den habe ich schon einmal genannt und wiederholen mich da. Nur zur Erinnerung, Tempels hat kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 diese Philosophie Bantu, die Philosophie der Bantu, und die habe ich Ihnen vorgestellt einmal, oder? Ziemlich sicher, oder? Ein Buch ist auf jeden Fall, oder ich meine hier in der Vorlesung. Wurscht. Also ich tue es jetzt nicht. Ich sage jetzt nur, es war ein Buch mit dem Titel Philosophie der Bantu und der Inhalt war, alle Bantu denken gleich. Alle Bantu-Sprechenden haben eine also sie denken schon verschieden, sie sprechen ja verschiedene Bantu-Sprachen, das ist eine Sprachfamilie, aber in wesentlichen ontologischen und ethischen Fragen denken sie gleich. Also da geht es über den ganzen Kontinent südlich der Sahara. Ja. Und warum sollten wir uns damit beschäftigen, mit dieser Bantu-Philosophie? Das sagt er dann im Nachwort. Wir sollen uns damit beschäftigen, damit wir sie verstehen. Das ist ja wichtig, weil wir jetzt das Kolonialreich, wie gesagt, ist das 45 erschienen und das belgische Kolonialreich sollte und wurde neu aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg. Hat ja dann nicht so lange, politisch nicht so lange bestanden, aber das wusste er nicht zu der Zeit. Und das, damit wir sie verstehen, damit wir sie richtig lenken und leiten. Also darum müssen wir das kennen. Dann sagt er aber noch Folgendes, und das ist, warum ich jetzt an ihn erinnere. Ich lese Ihnen dann dieses Zitat vor. Es wäre die schönste Leistung unserer überlegenen Intelligenz, in dem gegenwärtigen Heidentum der Bantu zeigen zu können, wie gewisse Bräuche und Lehren, die für uns nun falsch sind, dies ausgehend von einer anderen Tradition oder Lehre auch sind, welche gänzlich eingeboren, originell und antik ist. Man muss das Argumentum ad hominem finden, den Schwarzen dazu zu führen, die Falschheit gewisser Praktiken ausgehend von seinen eigenen exakten Prinzipien anzuerkennen. Also das heißt, das ist die höchste Leistung, die schönste Leistung der überlegenen Intelligenz, den Afrikanern zu zeigen, warum sie anders leben sollen, weil sie ihre Lebensformen, ja, ihren eigenen Denkprinzipien widersprechen. Darauf würden die allein nie kommen. Die halten sich nur an Traditionen. Aber die überlegene Intelligenz kommt darauf und kann das dann zeigen. Dieses Argumentum ad hominem zu finden. Und damit ist, bei so einer Aussage scheint es mir dann ganz klar zu sein, wozu das Verstehen dient. Also wozu das Wahrnehmen des anderen dient, zur vollkommenen Vereinnahmung eigentlich. Ich erkläre euch, ich erkläre dir, was du denkst. Nicht? Man kann das auch sokratisch nennen, aber das ist dann eine zynische Bemerkung. Es ist jedenfalls damit dann das eigene vollkommen durchgesetzt. Gut, geht es anders? Geht es überhaupt anders? Wenn man an eine fremde also fremdkulturelle Denktradition herangeht, geht es überhaupt anders, als diese mit den eigenen Begriffen, auch darüber haben wir schon immer wieder mal kurz geredet, zu erfassen. Ja, es könnte anders gehen. Kuno Lorenz hat, also das ist nun kein Name, den man aufschreiben muss, weil der ist ja so leicht. Kuno Lorenz hat in seinem Buch über indische Denker, 1998 hat er das veröffentlicht, darüber geklagt, dass bei kulturvergleichenden philosophischen Seminaren oder Studien, jetzt zitiere ich, die universale Rolle der dabei eingesetzten eigenen Wissenschaftssprache fraglos vorausgesetzt wird. Also das beklagt er und zeigt auch, dass das bei den indischen Texten tatsächlich oft zu Missverständnissen führen muss. Ja, aber wie anders soll man es machen? Er selber hat da gemeint, man müsste diese eigene Wissenschaftssprache auch erst als Ergebnis einer Auseinandersetzung schrittweise gewinnen. Auseinandersetzung mit den untersuchten fremden Gegenständen, schrittweise gewinnen. Aber wie man das machen kann, ist natürlich die Frage. Ob es nicht doch richtig ist, dass historisch sicher richtig, dass die Wissenschaft, die europäische Wissenschaft und auch die europäische Philosophie sozusagen den sieghaftesten Globalisierungsprozess hinter sich haben. So hat das der Historiker Lamprecht 1910 bereits festgestellt, vor dem Ersten Weltkrieg, das ist die Globalisierung der Wissenschaft ist der sieghafteste, wie sagt er, die sieghafteste Expansion, die von Europa jemals ausgegangen ist, gründlich und sieghaft. Also war das. Also geht es nur so mit diesem Exklusivitätsverständnis oder gibt es eine Alternative oder mehrere? Jetzt bin ich nicht einmal damit wieder ganz fertig geworden, aber die Zeit habe ich Ihnen genommen. Bis nächstes Mal. Danke.